Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Heute sprechen wir über Dividenden-Scam, Elon Musk vs. Trump, die EZB-Zinssenkung und warum Gold kein gutes Investment ist, wenn man mit dem Investieren startet. Zudem gibt es wieder einen Community-Blog mit Fragen, Kommentare und Feedback von eurer Seite. Und hier nochmal der Appell von uns, wir lesen alles, also schickt uns eure Fragen, Wünsche und Anregungen. Viel Spaß beim Zuhören und wir freuen uns natürlich immer über Feedback, Fragen und natürlich eine 5-Sterne-Podcast-Bewertung. Und heute mit dabei ist wieder der Matthias. Servus, Matthias.
Grüß dich, Philipp. Wie geht's dir? Deine Stimme hört sich ja noch ein wenig angeschlagen an.
Du, es wird schon wieder besser. Man hört's. Ich bin ein bisschen verkühlt noch, aber das hält mich natürlich nicht davon ab, dass wir heute hier aufnehmen. Ich hoffe, die Stimme hält, weil sonst wird's einseitig.
Sonst wird's ein langer Monolog.
Genau.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Matthias, was hat dich diese Woche bewegt?
Viele Podcasts, Philipp. Ich habe diese Woche viel Zeit mit Podcast hören verbracht. Hat wieder den Hintergrund gehabt, dass ich am Rad gesessen bin. Dort habe ich ja immer Zeit zum Podcast hören oder auch im Fitnessstudio höre ich sehr gerne Podcasts. Ich kann mittlerweile gar keine Musik mehr hören beim Sport, weil mich das viel zu sehr stresst. Und so ein Podcast nebenbei ist wirklich entspannend, also sehr entspannend. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Und ja, da habe ich gleich 2 Podcast-Empfehlungen mitgebracht. Ich glaube, den einen habe ich schon mal geteilt mit dir, Philipp, den Quarks Science Cops Podcast. Das ist ein Wissenschaftspodcast vom WDR, glaube ich, wo man unwissenschaftlichen Unfug wie Grandewasser, Akupunktur und viel mehr auf den Grund geht. Und jetzt bin ich auch kürzlich über einen weiteren sehr spannenden wissenschaftlich angehauchten Podcast gestoßen, wobei wissenschaftlich angehaucht ist untertrieben, denn es ist ein Medizin-Podcast. Philipp, hast du schon mal Medizin- oder Wissenschaftspodcast am Schirm gehabt?
Absolut nicht. Ich höre immer nur Wirtschaftspodcasts oder irgendwelche so True Crime Wirtschaftspodcasts. Also ich bleibe eigentlich meistens bei der Wirtschaft.
Ja, so ging es mir auch bisher, aber ich bin dann eben durch diesen Quark Science Cops Podcast wirklich in dieses neue Genre eingetaucht und es ist einfach extrem spannend, weil man gewisse Themen, wo viele Menschen eine sehr eingeschworene Meinung haben, mal eine wissenschaftliche Sicht dazu bekommt, Studienergebnisse dazu bekommt etc. Und ja, so auch jetzt bei diesem, der heißt ERCM Medizin Podcast und da bin ich über eine spezielle Folge gestoßen, die mir sehr gut gefallen hat. Eine Folge mit einem Sportmediziner, also mit einem Facharzt für Sportmedizin, genauer gesagt mit dem Dr. Lutz Graumann. Der hat unter anderem das deutsche National-Eishockey-Team medizinisch betreut und was soll ich sagen, Philipp, das war ein Podcast, der hat mich wieder mal richtig gefesselt, da habe ich sehr, sehr gerne zugehört. Der war spannend, vollgepickt mit tollen Inputs und da habe ich mir halt auch wieder ein paar Themen oder ein paar Assoziationen rübergezogen zum Investieren, zu der Geldanlage. Und in dem Podcast spricht er halt, wie wichtig es ist, einen Plan zu haben, wie wichtig es ist eben sowohl beim Krafttraining als auch bei der Ernährung, einen strikten Plan zu haben, das Ziel zu kennen. Und all diese Sachen sind ja auch beim Investieren wichtig. Dieser Plan, das Ziel, der Fokus. Und ja, da habe ich einmal mehr eben diese Überschneidung gesehen von Sport, Gesundheit, gesunder Ernährung und dem Investieren. Und das fand ich ganz spannend. Ich werde die Podcast-Folge sehr gerne mit dir dann auch noch teilen im Nachgang, weil ich bin mir sicher, da wirst auch du einiges mitnehmen können von diesem Gespräch, von diesem Interview.
Sehr spannend, ja. Also ich höre mir die dann auf jeden Fall gerne an. Das interessiert mich auch immer. Und wenn man so Herleitungen machen kann von einem anderen Thema zum Finanzthema, ist das natürlich immer doppelt spannend. Und ja, Matthias, du hast letzte Woche eigentlich jede Woche geht es um BYD und diesmal ist es immer ganz so spannend. Das war gestern, gab es ja einen massiven Absturz. Was ist denn da passiert?
Ja, -66%. Also ich weiß jetzt nicht, was alle haben. So massiv war das dann doch nicht, vor allem wenn man dann sieht, dass es ein Aktiensplit im Hintergrund ist. wir haben es ja schon im Podcast mal besprochen, für jede BYD-Aktie, die du hältst, kriegst du, also wenn du eine hattest, hast du jetzt dann im Nachgang 3 Aktien von BYD. Der Kurs reduziert sich natürlich, weil es ja auch mehr Aktien gibt, also weil sich das Kapital auf mehr Aktien aufteilt. Aber am Ende des Tages ist es ein Non-Event, also es ist alles beim Alten, nur dass du halt mehr Aktien im Depot hast als vorher, aber es bleibt sonst alles gleich. Also dann hättest du 10.000 Euro investiert gehabt, hast du nach dem Split immer noch 10.000 Euro investiert. Warum macht man sowas? Bei BYD war es jetzt so, dass das einerseits natürlich sehr gut ist für die Reputation, dass man auch psychologische Effekte nutzt, weil sie wollen jetzt, dass der Aktienkurs ist jetzt wieder ein bisschen niedriger. Das heißt, er wirkt jetzt quasi wieder auf neue Anleger attraktiver, weil sie ja optisch günstiger erscheint. Das kann jetzt kurzfristig einmal zu einer höheren Nachfrage resultieren. Langfristig gesehen gibt es jetzt keinen direkten fundamentalen Effekt. Also so ein Split ändert jetzt nichts an den Geschäftszahlen, den Gewinnen oder der Marktlage von dem Unternehmen. Das ist immer noch dasselbe wie vorher. Also wer vor dem Split gesagt hat, ah, BYD ist mir für, wo war der Kurs, keine Ahnung, 45, 50 Euro, BYD ist mir optisch zu teuer, ich kaufe nicht, der müsste auch nach dem Split bei 15 Euro sagen oder bei 16, 17 Euro, ah, BYD ist mir jetzt zu teuer, weil das Niveau ist 1:1 dasselbe wie vorher. Also es hat sich rein gar nichts an den Gewinnen, den Geschäftszahlen etc. geändert. Genau. Und ja, solche Splits, die kommen immer wieder mal vor. Also die gab es ja auch in der Vergangenheit, jetzt nicht nur in Amerika, wo wir bei Microsoft, HP, Alphabet, Amazon, Netflix schon Splits in der Vergangenheit gesehen haben, sondern die gab es auch bei uns in Österreich. Philipp, erinnerst du dich zufällig an einen der letzten Splits bei uns in Österreich?
Na, absolut nicht. Also ich könnte mir jetzt echt nicht daran erinnern, was in Österreich ein Split gegeben hätte.
Ja, so ganz genau. Also ein Split war es eben nicht. Das war eher ein Reverse-Split. Und zwar war das 2018, glaube ich, war das bei der Immofinanz. Da hat man einen Reverse-Split vorgenommen, weil der Kurs so weit abgerauscht ist, dass die Aktie quasi ein Penny-Stock war. Ich glaube, da war die Aktie bei unter einem Euro, ist sie notiert. Und das möchte man natürlich auch nicht, weil dann wirkt die Aktie unattraktiv für Investoren, für größere institutionelle Investoren. Und dann hat man quasi, hattest du vorher 10 Aktien, hast du da im Nachgang eine Aktie gehabt. Also da war so ein Reverse-Split. Das heißt, du hattest am Ende quasi optisch weniger Anteile. Aber wie gesagt, hättest du 10.000 da drinnen gehabt, wären es immer noch am Ende nach dem Split 10.000. Nur, dass sich das Ganze eben nicht mehr auf so viele Aktien aufteilt wie vorher. Genau, also aus demselben Gründen, warum man einen Aktiensplit macht, macht man halt auch einen Reverse-Split, kommt halt in der Regel etwas seltener vor. Und ich habe jetzt auch noch rausgesucht von Apple, kennt man ja, gab es auch ein paar Aktiensplits, nämlich 1, 2, 3, 4, 5 an der Zahl. Der erste war 1987, ein 2:1-Split, also für jede Aktie hast du eine zweite bekommen. Dann im Jahr 2000, 2005, 2014 und der letzte, an den erinnern sich, glaube ich, die ein oder anderen, war 2020 ein 1:4-Split. Was bedeutet das? Wenn jemand 1987 zum Beispiel jetzt eine einzige Apple-Aktie gekauft hätte, würde das heute 224 Apple-Aktien entsprechen. Ja, aber auch ohne Split wäre das Vermögen komplett gleich wie heute. Weil im Prinzip der Kurs steigt oder das Unternehmen entwickelt sich auch quasi nach einem Split normal weiter und es ändert sich am Ende des Tages nichts.
Es ist halt meistens nur optisch einfach oder kosmetischer Natur, um eben die Aktie wieder attraktiver zu machen für den breiten Markt. Natürlich hat es wahrscheinlich oder hat es einen tieferen Sinn langfristig gesehen, aber wenn man sich zum Beispiel die Lind-Aktie anschaut, die hat den Wert, glaube ich, von, weiß nicht wie viel, über 100.000 oder sowas ein Stück. Natürlich kann sich das keiner oder die wenigsten leisten. Wenn die jetzt einen Split machen würden, zu 100 teilen zum Beispiel, wäre es auch immer hoch, aber das könnte sich doch wieder die breitere Masse leisten. Aber ja, das ist halt eine andere Geschichte ein bisschen.
Und vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, heutzutage ist es ja auch möglich, diese Fractional Shares zu kaufen. Das heißt, ich kann bei Neobrokern, das heißt jetzt Scalable, das heißt Trade Republic oder anderen, ich kann ja auch sagen, ich möchte 1.000 Euro Lind kaufen. Und dann kaufe ich halt nur 0,0x Anteile an Lind. Das ist ja heutzutage möglich. Aber am Ende des Tages, früher war es eben nicht möglich. Und dieser Split hat halt wirklich primär mal den Zweck dafür, dass die Aktie mal optisch wieder günstiger scheint, dass wieder mehr Liquidität in den Markt reinkommt, weil mehr Handel stattfindet. Und Aktien, wo eben nicht gesplittet wird, die Aktien, die optisch sehr, sehr teuer sind, neben der Lind-Aktie, die Berkshire Hathaway-Aktie. Auch eine Aktie, die nicht gesplittet hat. Da gibt es ja zwei, da gibt es die, ich glaube, die A- und die B-Aktie und eine von beiden ist eben noch die, die nicht gesplittet wurde. Und auch anhand dieser Aktie sieht man, dass der Kurs, auch wenn der Kurs schon über 100.000 US-Dollar ist, wenn der Kurs 1% steigt, ja, steigt halt 1% von 100.000. Und das ist egal, ob sich die 100.000 Euro auf eine Aktie abbilden, also ob 100.000 Euro an einer Aktie hängen oder ob 100.000 Euro das Äquivalent von 100 Aktien sind. Also 1% bleibt 1%.
Schön gesagt. Ein Kilo ist ein Kilo, ne?
So. Genau.
Du Matthias, ich habe jetzt gerade noch in unserem Skript stehen, das Thema Ads bzw. Scam-Ads von Instagram. Da haben wir letzte Woche schon drüber geredet und da habe ich mich ja schon ein bisschen ausgelassen. Es hat sich nach wie vor nichts geändert. Ich sehe nach wie vor massenhaft so her Scam-Ads, also gefälschte Anzeigen, die eben die Logos von Brokern verwenden, die eben die Gesichter von bekannten Personen verwenden. Und wie in der letzten Folge möchte ich es trotzdem nochmal ganz kurz aufgreifen. Es ist extrem wichtig, wenn ihr jetzt darauf klicken würde zum Beispiel. Also ich habe das getestet in einer Sandbox, damit ihr das auch noch wisst. Und Matthias, den habe ich letzte Woche schon erklärt. Der Sandbox ist eine sichere Umgebung, in der man testen kann, Links auch mit Schadsoftware und sonstigen. Dann wird dein PC nicht infiziert. Da gibt es verschiedene Online-Tools dafür, aber das kann man auch auf Computer aufsetzen, wurscht. Und ich habe da solche Ads getestet und die sind laufen eigentlich alle gleich ab. Das heißt, du klickst da drauf, gibst deine Daten ein, dann bekommst du einen Link zu einer Gruppe am WhatsApp oder Telegram. In dieser Gruppe wirst du dann in einen Anlagebetrug hineingezogen. Das heißt, sie geben dir irgendwelche angeblichen Investments oder großartige Tipps, die dich reich machen sollen, was natürlich nicht passiert, weil du musst dann vorab was überweisen oder meistens in Kryptowährungen, du schickst dann irgendwo Kryptowährungen hin und das Geld ist natürlich weg. Und das ist jetzt gerade wieder ganz massiv auf Instagram, auf Facebook, aber auch auf verschiedenen anderen Kanälen. Wo ich es noch nicht wirklich gesehen habe, ist auf YouTube. Das sind eher so Videos von irgendwelchen Crash-Gurus oder so sonstigen Leuten. Aber auf Instagram und Facebook ist das ganz massiv. Also bitte aufpassen, wenn da irgendeine Werbung steht. Könnte auch von uns sein, theoretisch. Also dass da irgendwo steht, Finanzen verstehen, empfiehlt Aktie XY mit 1 Euro und die geht auf mindestens 50 Euro in einem Monat, das ist alles Bullshit. Und so ist es auch bei den ganzen anderen. Wurscht, ob da jetzt Flatex draufsteht, Trade Republic draufsteht, ING, Diva Bank, die Erste Bank etc. Das ist zurzeit massives Problem. Instagram oder Meta macht gefühlt nichts dagegen oder wenig und es ändert sich oder hat sich von der letzten Woche auf diese Woche noch nichts geändert. Und das ist halt wirklich massiv gerade. Also wie gesagt, immer den eigenen Kopf einschalten ein bisschen. Kann das wirklich sein? Ihr hört uns ja hoffentlich schon etwas länger. Und wenn ihr nicht uns länger hört, dann herzlich willkommen. Aber solche Sachen sind einfach nicht echt. Also wenn man irgendwelche Renditeversprechen bekommt, das ist alles Blödsinn. Das ist auch ein Grund, warum wir das hier auch machen und warum ich ja immer wieder das Scam-Thema mit reinbringe, weil es ein wichtiges Thema ist, auf das viele Menschen leider hineinfallen, weil sie einfach das vielleicht nicht besser wissen und das glauben und weil es halt ja echt ausschaut, beziehungsweise irgendwelche Logos dahinter sind, die man ja kennt. Ja, Matthias, wie schaut's bei dir aus? Hast du diese Woche auch wieder mehrere so Scams gesehen?
Ja, tatsächlich. Und ich habe auf eins wäre ich sogar fast hineingefallen. Da erinnere ich mich, da habe ich dir einen Screenshot geschickt. Ich werde jetzt nicht erwähnen, von welchem Broker das war, aber ich habe geschrieben, das ist so hässlich, also das ist so schlecht und hässlich, dass es vermutlich echt ist. Weil halt da haben die Scammer wahrscheinlich unbewusst wirklich sehr nah das Corporate Design des echten Brokers genutzt oder erstellt. Und ich habe den Philipp das auf WhatsApp geschickt mit einem Screenshot eben. Und erst ein paar Minuten später, wie ich dann eben weitere Anzeigen mit demselben Wording gelesen habe, habe ich ihm geschrieben, oh, okay, das ist definitiv ein Fake. Aber ja, nachdem dieser Broker sehr auf monotone Farben setzt und sehr schwachen Kontrast auch oder sehr wenig mit Farben spielt, hat es halt wirklich bei diesem einen Broker sehr, sehr realitätsnah ausgesehen, war aber natürlich ein Fake. Bei anderen Fake-Anzeigen, wie zum Beispiel von der Erste Bank, von Trade Republic, Da haben sich die Betrüger anscheinend nicht so viel Mühe gegeben. Was auch spannend ist, was ich in einem anderen Podcast gehört habe, ist, was passiert jetzt, wenn du eben deine Daten eingibst? Dann wirst du ja teilweise in diese Gruppen reingezogen, musst auch hin und wieder Screenshots von deinen Trades quasi schicken, damit die Scammer sehen, okay, du hast wirklich Kapital, du tradest jetzt wirklich. Und dann bringen sie dich in irgendeinen Penny-Stock rein, in dem sie quasi davor schon investiert waren, treiben mit ihren ganzen Leads den Kurs nach oben und steigen dann aus und machen dann halt massiv Geld. Also das, wofür man früher Foren im Internet verwendet hat oder irgendwelche Börsen-Newsletter, das machen diese Scammer jetzt professionell auf Instagram. Und da gibt es ja in Deutschland schon ein paar Journalisten, die quasi sich in diese Gruppen eingenestet haben, um dazu zu berichten. Da sind mehrere hunderte Privatanleger in solchen Gruppen drinnen. Und du musst dir mal vorstellen, was das kostet. Was so ein Lead kostet, den du in so eine WhatsApp-Gruppe reinbekommst bei Facebook, Instagram und Co. Also wie viel Geld da die Betrüger einfach hineinstecken. Und das ist natürlich für Meta auch lukrativ, wenn sie solche Werbepartner unter Anführungszeichen haben, die eben so einen großen Umsatz bei Meta da liegen lassen.
Voll. Aber das ist schon wieder eine Stufe höher. Also dieser Rugpull, das ist schon wieder eine Stufe höher, wo sie wirklich den Pennystocks verkaufen und dann aussteigen. Meistens ist es, also in den meisten Fällen ist es so, dass sie dich irgendwie reinziehen. Dann musst du auch Screenshots schicken, aber nicht von irgendwelchen Trading, sondern von der Einzahlung oder von der Überweisung, damit die dann genau den gleichen Betrag auf ihrer Fake-Plattform eingeben können, damit es so ausschaut, als hättest du diese 1.000 Euro zum Beispiel dorthin überwiesen. Weil meistens ist im Hintergrund irgendeine Fake-Plattform, wo es nichts mit Handel oder so zu tun hat. Es ist einfach nur eine Website, wo man Daten ändern kann, damit es optisch so ausschaut, wo man halt schöne Charts und so einbauen kann. Ja, aber dieser Rugpull, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, aber gibt es natürlich auch. Also vielleicht in diesem Fall ist es mehr in die Richtung, wenn so viele da reinfallen, dass halt die Frage, weil sie so viel Kohle raushauen, weil, so wie du sagst, die Ads, die kosten ja Vermögen, das läuft ja rund um die Uhr und ich gehe mal stark davon aus, das wird so ein, vielleicht zwei verschiedene Gruppen sein, weil ich glaube nicht, dass das jetzt tausende solche Scammer machen, sondern es wird eine große Gruppe vielleicht wieder sein, die genau das jetzt macht, weltweit wahrscheinlich. Ja, schwer zu sagen und natürlich auch sehr schwer zu ermitteln. Jetzt weg von dem Scam, aber auch zu etwas Spannendem, wo man auch glaubt, das kann doch nicht wahr sein. Elon Musk versus Trump. Matthias, hast du letzte Woche ein paar Sachen reingeschickt und ein paar coole Memes gepostet. Was hat's denn da jetzt auf sich?
Ja, ich war in der Nacht einmal ein bisschen auf Twitter aktiv und plötzlich habe ich halt gesehen, wie Elon Musk einen Tweet absetzt zu Trump, wo ich mir gedacht habe, oh, da eskaliert's gerade. Die beiden haben sich einen heftigen Schlagabtausch geliefert, jeweils über ihre eigenen Social-Media-Kanäle, also Trump auf Truth Social und Elon Musk auf Twitter, beziehungsweise auf X. Und die beiden haben sich quasi öffentlich gefetzt, würde man so sagen. Trump hat quasi sowas in den Raum geworfen wie, wozu braucht es Doge, wenn man doch einfach die Subventionen für SpaceX einstellen kann und Milliarden sparen kann. Dann hat Musk mal gefragt, braucht es eine neue Partei, die 80% der Mitte repräsentiert? Trump hat wiederum dann irgendwas geschrieben von, ja, Elektroautos sollten keine weiteren Zuschüsse oder Förderungen etc. erhalten. Und dann hat Musk was rausgehauen, was er dann ein paar Tage danach wieder gelöscht hat. Sowas wie, übrigens, der Grund, warum die Epstein-Files nicht public sind, ist, weil Trump darin vorkommt. Also da geht es um die Epstein-Files. Da war ja der, ich weiß jetzt seinen Vornamen nicht, aber auf jeden Fall der
Epstein. Ich glaube Jeffrey
App, ja, genau. Da gab es ja quasi Vorwürfe, dass in seiner Villa minderjährige
Menschenhandel, Prostitution und so weiter, das war der Vorwurf und der ist ja auch verurteilt worden, der sitzt ja auch oder ist gesessen, weil er hat ja, glaube ich, suizidiert, wenn es mich nicht täuscht.
Genau, 2019, ja. Genau, und da ist jetzt eben, hat jetzt der Musk gesagt, weil der Trump hat vor seiner Wahl immer gesagt, dass diese Files öffentlich gemacht werden müssen, dass das ein öffentliches Interesse ist. Und Musk hat jetzt quasi Trump vorgeworfen, er hat es jetzt immer noch nicht veröffentlicht, weil er darin vorkommt. Der Tweet ist aber mittlerweile wieder gelöscht. Und nur wenige Minuten, bevor wir mit der Aufnahme des Podcasts gestartet haben, hat Elon Musk getwittert, I regret some of my posts about President Donald Trump last week. They went too far. Und ja, auch J.D. Vance hat das ein oder andere getweetet, wo er quasi sagt, ja, Musk ist zu weit gegangen, er war sehr aggressiv, aber jeder ist einmal aggressiv. Ich war in den letzten 24 Stunden schon viel aggressiver als Musk und hat so wieder ein bisschen versucht, die Stimmung ein bisschen ins Positive zu rücken und gesagt, ja, sowas passiert halt einmal. Ja, der Markt hat das ganz neutral aufgenommen. Also weder große Kursrückgänge noch große Zugewinne im Big Picture. Natürlich, wenn man sich jetzt die Tesla-Aktie anschaut, dann ist es ein bisschen anders. Sie hat natürlich kurz gelitten, hat sich aber auch weitgehend wieder erholt.
Ein bisschen ein Kasperltheater auf der Weltbühne, finde ich, oder?
Absolut.
Also es ist schon irgendwie peinlich, weißt du, die, sagen wir mal, der mächtigste Mensch der Welt, kann man fast sagen, plus der reichste Mensch der Welt, dass die sich auf der Öffentlichkeitsbühne so auf den zwei eigenen Social Media Plattformen sich so geben, das ist eigentlich komplett peinlich.
Ja, und wir alle können live dabei sein, weißt du, brauchst du nur die Twitter-App runterladen, das ist großes Kino, also dass die App gratis ist, ein Wahnsinn.
Und weißt du, was ich da jetzt, da kann ich auch mal eine Podcast-Empfehlung geben, nämlich Ronzheimer, das ist ein Polit-Podcast, richtig spannend, der greift jetzt natürlich, weil halt gerade das Thema gut passt, Elon Musk und Trump immer ganz gut auf, richtig, richtig spannend, also jeder, der so ein bisschen in die Richtung sich anhören möchte, aber natürlich auch andere Themen, die weltweit relevant sind. Ganz ein spannender Podcast, höre ich mir sehr oft an, also eigentlich jedes Mal, wenn ein neuer rauskommt, wenn es mich interessiert.
Absolut. Also ich muss jetzt auch mal reinhören, den hast du ja schon öfter empfohlen, den Podcast. Ich habe nur das Interview von OMR mit dem Paul Ronzheimer im Kopf. Das war auch wirklich sehr spannend zum Zuhören. Also generell die OMR-Podcasts sind ja super. Aber werde ich mir definitiv auch auf die Liste raufgeben. Wir müssen dieses Mal unbedingt diese drei Podcasts, die wir erwähnt haben, in den Shownotes verlinken, weil das ist wirklich ein großer, großer Mehrwert für jeden, der dazuhört. Und das ist wieder mal das Schöne, Philipp, weißt du? Dieses Wissen, das heute frei verfügbar ist, zu jedem möglichen Thema, kannst du heutzutage einen Podcast dir anhören, dir raussuchen, wo du was Neues lernst. Du kannst dir mit KI Dinge beibringen. Du kannst Sprachen lernen. Du kannst eben neues Wissen beibringen, habe ich schon gesagt. Das hatten wir vor vielen Jahren nicht in dieser Masse. Und das müssen wir mehr nutzen. Und vor allem auch mehr nutzen bei Themen, die uns mittelbar betreffen. So wie Gesundheit, Ernährung, Sport, investieren ganz weit oben. Aber natürlich auch diese ganzen politischen oder wissenschaftlichen Inhalte, das vielmehr konsumieren und uns da wirklich gute Meinungen bilden zu können bei gewissen Themen.
So, du sagst das so einfach wie heute, war es noch nicht, dass man fundierte oder gute Informationen kommt. Und wie gesagt, für mich ist ja nach wie vor das Podcast-Thema eines der wichtigsten, weil du kannst das nebenbei anhören, so wie du beim Sport oder beim Radlfahren oder was, und du bekommst immer was mit, du lernst immer was. Also wurscht, ob du jetzt voll fokussiert bist oder nicht, du lernst eigentlich immer was oder nimmst immer was mit, und das ist richtig, richtig cool und spannend. Deswegen ist das absolut, also das ist eigentlich mein Lieblingsformat mittlerweile, und ich bin froh, dass das so in der breiten Masse teilweise schon so Fuß gefasst hat und viele verschiedene Podcast-Formate gebracht hat. Wurscht, ob es jetzt Comedy ist, True Crime oder sonstiges. Das gibt so viele Sachen, so viele Geschichten, die vielleicht in kleiner Runde schon erzählt worden sind und jetzt auf großer Bühne dann interessant sind. Wie zum Beispiel das Wirecard-Thema, das haben wir schon, glaube ich, 100-mal angehört, bei verschiedensten Anbietern, und immer wieder kommt irgendwas Neues dazu, was irgendwie spannend ist. Aber da gibt es so viele verschiedene Sachen, deswegen bin ich ein voller Fan von Podcasts. Und wie gesagt, die drei werden wir auf jeden Fall verlinken. Ich habe es mir schon aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse.
Absolut. Da fällt mir jetzt gleich eine Frage ein, weil ich gerade wieder an den Podcast denke. Philipp, wie viele Farben hatte dein Frühstück heute?
Wie viele Farben mein Frühstück hatte?
Absolut richtig.
Oh ja, das Schwede. Ich sage mal, zwei vielleicht. Viel mehr war es nicht.
Okay. Auf jeden Fall, um nochmal kurz auf diesen Sportpodcast zurückzukommen. Am Ende wird da quasi, kommt die Frage, welche drei konkreten Tipps sollte jetzt quasi jeder da mitnehmen? Und einer der Tipps, glaube ich, war, dass man jeden Tag einen Regenbogen essen sollte. Also alle Farben einmal sollten irgendwie abgedeckt sein. Und das war so ein zentraler Tipp, genauso wie eben das Thema Alltagsbewegung. Aber jetzt genug von diesem Podcast, reinhören, wen es interessiert. Sehr, sehr große Empfehlung. Und Philipp und ich werden uns beim nächsten gemeinsamen Frühstück sich einen sehr farbenfrohen Teller zusammenstellen. Kommen wir vielleicht zum Thema USA und China. Da gibt es ja auch heute große News unter Anführungszeichen, denn USA und China einigen sich auf einen Handels- und Zollkonfliktrahmen, also wie man damit umgehen soll. Also es hat jetzt noch nicht Xi und Trump miteinander gesprochen, sondern die Verhandler haben sich in London getroffen, Man macht Fortschritte, vor allem auch beim Thema seltener Erden, was ja den Amerikanern sehr wichtig war in China. Und die entsprechenden Entwürfe müssen jetzt quasi den Präsidenten Trump und Xi vorgelegt werden. Das heißt, eventuell bahnt sich ja auch da positive News an.
Und was heißt das dann wieder? Wahrscheinlich positive Vibes für den Kapitalmarkt, weil am Ende des Tages haben wir ja gesehen, wie stark der Kapitalmarkt reagiert hat bei der ersten Aussage von Trump damals, dann auch bei diesen Jetzt-Kaufen auf gut Deutsch, na, über Truth Social. Und wenn dann vielleicht endlich mal dieser, weil es ist ja, wir wissen ja mittlerweile, dass wenn Unsicherheiten herrschen weltweit, und die herrschen ja, das kann man nicht schönreden, auf allen Bereichen kann man sagen fast, sei es Krieg, sei es die Trump-Geschichte oder sonstige Sachen, die Börse hasst es nicht mehr als Unsicherheit. Und in dem Fall hat man halt einfach dieses China, Amerika oder USA-Thema. Das hat natürlich für gewisse Unsicherheit gesorgt und sorgt es nach wie vor. Und wenn jetzt wirklich ein Deal zustande kommt, der unterzeichnet wird, der echt nachhaltig einfach Stabilität bringt, könnte das für die Börsen wieder ein bisschen Aufschwung bedeuten, was man aber natürlich nie sagen kann, weil wir haben auch schon teilweise das Gegenteil gesagt und es gibt ja immer wieder Crash-Propheten, Matthias. Also man sieht ja tagtäglich die Crash-Propheten, die halt immer sagen, ja, der große Crash kommt. Glaubst du denen, soll man jetzt wirklich wieder warten, bis endlich der Crash kommt?
Ja, das ist die ewige Frage. Warten, nicht warten. Ich glaube, was ganz wichtig ist einmal und vor allem für Einsteiger. Und das höre ich immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, die noch nicht investieren, aber genau wissen, sie sollten investieren. Da ist dann ganz häufig die Sache, ja, aber. Und dann wird halt aufgezählt, eine Krise nach der anderen. Jetzt sind gerade die Ausschreitungen in L.A., der Krieg in der Ukraine, also der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist immer noch am Laufen. In Gaza die Katastrophe. Und. Also das sind ja wirklich so viele Krisenherde, gerade auf der Welt, die die Leute immer als Rechtfertigung nutzen. Ja, aber das und das und das. Und dann investiere ich, weil da wird's halt, dann kommt ja der Markt runter und dann gibt es uns andere Bewertungen und da kann ich endlich einmal starten. Und das ist im Prinzip der größte Fehler, weil wenn es dann einmal zu einer Korrektur kommen sollte, unter Anführungszeichen, naja, okay, dann öffne mal dein Depot, dann starte mal mit deinem 100-Euro-Sparplan. Was hast du dann von der Krise, wenn du mit einem 100-Euro-Sparplan startest? Bis du mal zu einer signifikanten Summe an investiertem Kapital kommst, wo es dann auch wirklich Spaß macht, Kurssprünge, Kursrücksetzer mitzunehmen, das dauert eine Ewigkeit. Und deswegen ist dieses Warten trotz diverser Unruhen keine gute Idee. Weil natürlich, es kann immer ein Crash kommen, natürlich. Es wird niemand leugnen. Aber darauf zu warten, auf den Einstieg zu warten, dass ein Crash kommt, das ist ein großer Fehler. Und vor allem, wenn man neu ist an der Börse. Und warum gerade weil eben diese ersten 10.000 Euro, um das plakativ mal so zu sagen, so wichtig sind, bieten wir jetzt auch ein Webinar an. Ich glaube, es ist der 23.06. um 18 Uhr, die ersten 10.000 Euro mit Sunrise Capital. Und da geht's halt darum, mit welchen Strategien kann ich mir meine finanzielle Situation so aufbauen, dass ich möglichst ohne Fehler zu machen meine ersten 10.000 Euro investieren kann und komplett das Geld unter Kontrolle habe, mich unter Kontrolle habe und genau weiß, was, wo, wann, wie passiert und vor allem, warum es passiert und wie Automatismen dabei helfen, das Ziel nachhaltig zu erreichen. Und dann, wenn ich diese solide Basis gelegt habe, dann kann ich immer noch sagen, okay, und jetzt warte ich einmal. Oder ich habe auf diesem Weg dorthin von 0 bis 10.000 so viel gelernt, so viele Eindrücke gesammelt, dass ich sage, okay, ich weiß, ich muss nicht warten, ich weiß, ich kann jetzt regelmäßig monatlich investieren und ich weiß, wenn ein Rücksetzer kommt, dann kann ich gerne noch einmal einen oben drauflegen. Aber dieser ewige Gedanke von, ich warte, bis etwas passiert, wir haben so viele Krisenherde, da passiert was, dort passiert was und. Ja. Und das hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben. Wir haben schreckliche Krisen in der Vergangenheit gehabt und der Markt ist heute da, wo er zuvor eigentlich fast noch nie war.
Und um das nochmal zu unterstreichen, ich habe jetzt gerade nebenbei Instagram aufgemacht, also unser Instagram-Kanal, also Finanzen verstehen, _at, unbedingt folgen natürlich. Da habe ich vor einiger Zeit, ich weiß es gerade nicht wann, das war vor ein paar Monaten, am 8. April habe ich einen Post gemacht zum Thema Börsencrash, was tun. Und da habe ich mir ein paar Börsencrash rausgesucht und habe da jetzt gerade den S&P 500 vor mir liegen, 35-Jahres-Sicht. Auf 35-Jahres-Sicht hat der S&P 500, also bis 2025, hat er 9,18% pro Jahr an Rendite erwirtschaftet. Das, obwohl 2000 bis 2003 die Dotcom-Blase war, das ist ein massiver Absturz gewesen, 2008 die Finanzkrise war, 2020 die Covid-Krise, 2022 der Russland-Krieg und 2025, am Anfang des Jahres, die Trump-Krise, kann man fast sagen, also dieser Trump-Bump. Und trotzdem ist er jetzt auf dem High. Und das ist etwas, was halt einfach wichtig ist zu sehen, dass das auf einen Crash warten, das bringt nichts, dass man bei Null oder bei Null ist das falsche Wort, aber dass man so niedrig wie möglich einsteigt. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil man es nicht vorhersagen kann. Und am Ende des Tages ist es komplett egal, wann ein Crash kommt. Es wird einer kommen. Es wird sicher wieder eine neue Pandemie kommen. Es wird ein neuer Krieg kommen. Es wird eine neue andere Geschichte kommen. Am Ende des Tages ist es ein kurzer Impact in den meisten Fällen. Langfristige Sicht wird sich vermutlich nichts ändern, weil es hat sich nie was geändert und wir, nachdem wir ja investieren und unser Kapital da drin haben, glauben ja auch dran, dass sich nichts ändern wird, also nichts Gravierendes, auf einmal alles nach unten geht. Und ich habe schon immer wieder gesagt, was ist, wenn jetzt die Weltwirtschaft krachen geht und ja, die Aktien nichts mehr wert sind, dann haben wir vermutlich andere Probleme, dann werden wir wieder Steine klopfen irgendwo, weil sonst, ja, macht es keinen Sinn, weil es geht ja dann nicht weiter. Aber es wird meines Erachtens weitergehen, weil sonst würden wir auch nicht unser Kapital investieren. Also es ist ja unser Vorsorge, unser Kapital arbeiten lassen. Ja, so viel zum Thema Crash und Crash-Gurus.
Gut, ja, somit weiter zum nächsten Thema, was Erfreulicheres. Trump, Neugeborenenkonto, was hat es damit auf sich?
Ja, da haben wir einen Artikel auf CNBC gefunden. Der Trump hat ja, also ich bin ja absolut kein Trump-Anhänger oder Fan, aber das ein oder andere hat er vielleicht doch ganz interessant im Kopf oder vielleicht seine Berater, keine Ahnung. Er hat ja vor kurzem dieses One Big Beautiful Bill gebracht. Da sind einige Steuersachen drin, was für uns ja auch wieder vielleicht negativ sein könnten. Das Thema Quellensteuer im Ausland haben wir schon mal angesprochen, letzte Folge. Aber was da auf jeden Fall spannend drin ist, ist das geplante Nachwuchskonto. Das heißt, der Trump möchte gern ein Konto für Neugeborene sozusagen. Dort sollten pro Geburt oder bei jeder Geburt $1,000 in einen S&P 500 ETF gehen. Und das soll auch ein steuerbegünstigtes Frühstartdepot sein, das jährlich 5.000 Euro aufgestockt werden kann von den Eltern. Das heißt, jedes Neugeborene soll $1,000 vom Staat geschenkt bekommen. Und natürlich, damit man es besser greifen kann, habe ich das gleich mal berechnet. Ich habe jetzt 1.000 Euro hergenommen, damit es einfach für uns besser greifbar ist, mit Laufzeit von 65 Jahren, bis wir halt in Pension gehen, bei 7% im Durchschnitt pro Jahr. Wären das 81.000 Euro. Mit geschenktem Geld, was du als Baby damals bekommen hast vom Staat, niemals irgendwas eingezahlt hast und hast fast 100.000 Euro zum Pensionsantritt. Jetzt gehen wir davon aus, dass zu diese 1.000 Euro Startkapital, nachdem du 5.000 im Jahr einzahlen kannst oder darfst dann bei diesem Modell, dass du dann für das Kind als Elternteil noch 100 Euro monatlich bis zum 18. Lebensjahr einzahlst. Dann stoppst du, dann hast du ungefähr 45.000 drin und dann läuft das weiter, ohne dass eine Einzahlung kommt, bis zum 65. Jahr und dann gehst du als Millionär in Pension. Bei dem gleichen, also bei den 7% im Jahr. Das heißt, du hast eigentlich von den Eltern ein paar 1.000 Euro gekriegt über die ganzen Jahre, 1.000 vom Staat und der Rest ist rein Zinseszins beziehungsweise Weltwirtschaft. Und das ist ja Wahnsinn. Und wenn man das so umsetzen könnte, wäre das ja Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Und der CEO von Dell, also der Computermarke, der Computerbauer, der Michael Dell, der hat gesagt, weißt du was, wenn dieses Depot kommt mit diesen 1.000 Euro vom Staat geschenkt, ich verdoppel das für meine Mitarbeiter, ich lege nochmal $1,000 drauf, das wären dann, wenn man die gleiche Rechnung wieder hernimmt, 160.000 über das ganze Leben fürs Kind. Und der hat eben gesagt, ja, ich unterstütze die Eltern, meine Mitarbeiter, und lege da 1.000 drauf für die Kinder von denen, weil ich das einfach supporte und unterstütze. Was man aber nicht außer Acht lassen darf, dieser Roundtable. Also der Trump hat gesagt, er möchte es in so einem runden Tisch dann besprechen mit verschiedenen Personen. Und was für Leute da eingeladen sind, sind der CEO von Uber und verschiedene andere CEOs, aber auch der CEO von Goldman Sachs oder vom Broker Robinhood. Jetzt ist halt natürlich die Frage, ist es jetzt wieder ein Eigeninteresse oder auch nicht? Natürlich wird es ja ein gewisser Eigeninteresse sein, weil sonst würde er nicht diesen Banker einladen, aber diesen Broker. Und es geht dann natürlich um viel Geld, weil wenn wir jetzt sagen, die USA, ich habe mir das nämlich angeschaut, hat pro Jahr 3,6 Millionen Geburten mal 1.000 Dollar, wenn es 3,6 Milliarden Dollar pro Jahr, was da reinfließen würden in diesen auf dieses Kapital sozusagen, auf dieses Konto. Natürlich hätten die Broker und die Anbieter wieder auch was davon, aber natürlich auch der Staat. Aber am Ende des Tages ist es ja eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für alle, weil der Staat schenkt, das ist Steuergeld, aber der Staat schenkt sozusagen das Geld ein bisschen zurück an die Kinder oder an die Geborenen oder Neugeborenen. Die bringen dem Staat auch wieder Steuereinnahmen. Natürlich geht es nicht von heute auf morgen, aber wenn du es über 20, 30 Jahre erstreckst, da kommt schon einiges zusammen, glaube ich, für den Staat. Aber auch für natürlich die Anbieter, ob es jetzt Robinhood oder Goldman Sachs oder was auch immer ist, wenn es ein sinnvolles Konto ist und wirklich dann den Begünstigten was bringt, dann sollen alle mitverdienen. Das ist ja vollkommen legitim, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber am Ende des Tages sollte natürlich was überbleiben für das Baby in damals. Du hebst den Finger, du möchtest was sagen, Matthias? Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, vor allem diese bösen Banken. Es braucht ja irgendwen, der dir den Service anbietet. Das heißt, du bist auf Unternehmen angewiesen und der Wertpapierhandel kostet in Amerika nichts. Null, nada. Also dank Charles Schwab haben sie in Amerika wirklich ein sehr kostgünstiges Trading-Angebot. Ganz anders wie hier bei uns in Europa.
Und die Grundsatzidee ist ja super. Also wie gesagt, der Staat gibt Steuergeld zurück für eben die Altersvorsorge. Und wenn sich das so etabliert und das von mir 10, 20 Jahre so läuft und immer wieder neue kommen, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo eben die Ausschüttung kommt, beziehungsweise wo vielleicht, also wo Steuern auch für den Staat anfallen, was ja auch wieder gut ist. Also am Ende des Tages wäre das der Grundsatz ja super. Die Umsetzung ist halt da wieder die Frage, wie wird es wirklich aussehen? Und wenn es funktioniert, wäre natürlich cool, wenn es irgendwo in Europa vielleicht auch so kommt. Aber natürlich, wir wissen ja, wie es ist. Wir können es nicht beeinflussen. Aber ein gutes Beispiel wäre, wenn es funktioniert. Da würde ich ganz ehrlich sagen, da finde ich die Idee von Trump oder wer auch immer diese Idee hatte, wirklich cool und macht auf jeden Fall Sinn. Wäre ein minimaler Schritt meines Erachtens, insbesondere wenn man dann ein steuerbegünstigtes Depot hat, wo die Eltern dann auch einzahlen können für das Kind. Und wenn man dann nur einen Teil vom Kindergeld, wenn man die Möglichkeit hat natürlich, das vielleicht investiert jedes Monat, dann kommt schon richtig viel raus und das Kind hat auf jeden Fall einen guten Start ins Leben oder spätestens dann in der Pension. Also dann braucht er sich vermutlich er oder sie sich sicher keine Sorgen mehr machen. Also ja, finde ich ganz, ganz spannend, die Geschichte. Ja.
Ich glaube, wir müssen uns in Europa wahrscheinlich nie damit abfinden, dass wir auch sowas haben dürfen. Erst gestern wieder so ein Interview von einem gewerkschaftsnahen Institut gesehen, wo die Dame in dem Video thematisiert hat, dass quasi unter dem Deckmantel von Finanzbildung ja versteckte Interessen an Minderjährige weitergegeben werden sollen, um möglichst noch mehr Profit zu machen. Und das war wieder mal so ein Interview, wo man sich einfach nur auf den Kopf greifen muss und fragen muss, hat sie das gerade wirklich gesagt? Und also der Tenor war im Prinzip, bitte bloß keine Eigenverantwortung, bitte bloß nicht weiterbilden, sondern auf den Staat verlassen. Und witzigerweise, das Institut wird gefördert von einer Kammer und diese Kammer, die geht beim Thema Pensionen so weit, dass sie ihren Mitarbeitern sogar eine private Pensionsversicherung finanziert. Also eigentlich finanzieren wir das aufgrund unserer Abgaben. Also die Mitarbeiter dieser Kammer erhalten eine Zusatzpension und weil ja quasi anscheinend auch die Kammer weiß, dass das staatliche System sehr unattraktiv ist und nicht reichen wird, und die Mitarbeiter genießen dann in der Pension 1.000 Euro im Monat extra. Und gleichzeitig eben kommt da so ein Video raus von dem Institut, das einfach einmal mehr sagt, bitte bloß keine Eigenverantwortung, bitte bloß nicht in den Kapitalmarkt investieren, weil ihr die bösen Banken ein Eigeninteresse hat, dass ihr dann quasi Konsumkredite, teure Kredite oder komplexe Finanzprodukte kauft. Aber am Ende des Tages würde finanzielle Bildung genau das Gegenteil erreichen, nämlich durch mehr Bildung kann ich dann eben auch Angebote vergleichen. Durch mehr Bildung kann ich mir selbst ein Depot aufbauen für meine Pension. Durch mehr Bildung kann ich es verhindern, dass ich schlechte finanzielle Entscheidungen treffe. Und das schlecht zu reden unter dem Deckmantel, ja, diese bösen Konzerne, die dann quasi den Stoff in der Schule mitbestimmen wollen. Ja, kann man bringen, muss man aber nicht.
Ich habe mir das gestern auch angeschaut und ich habe genau die gleiche Meinung. Ich kann nicht nachvollziehen, warum das Thema Eigenverantwortung da irgendwie nach unten gedrückt wird, weil wenn ich wieder auf das Thema Scam zurückgehe, ohne Eigenverantwortung oder ohne der Bildung oder dem Wissen, falle ich drauf rein, wenn ich Pech habe. Ne? Somit ist das ja ein extrem wichtiger Part davon. Also ich sage immer wieder, die beste Regulierung oder das beste Gesetz bringt nichts, weil sich die Betrüger sowieso nicht dran halten. Somit hilft dann nur Awareness, also dass man einfach den Blick drauf hat, Bildung, damit man weiß, um was es geht, damit man weiß, wie viele Renditen sind pro Jahr im Durchschnitt so möglich und nicht pro Monat zum Beispiel oder irgendwie versprochen. Und wenn ich das nicht weiß, dann falle ich drauf rein, weil am Ende des Tages ist der Mensch trotzdem ein Mensch, er möchte schnell reich werden. Es ist halt oftmals so in uns, wir möchten das Beste für uns rausholen. Und wenn man eine Abkürzung findet, die anscheinend sehr lukrativ klingt, und man aber nicht weiß, dass es so nicht funktioniert, dann fällt man da drauf rein. Und das sehe ich halt leider jeden Tag oder sehr oft. Ne? Leider ein schwieriges Thema, aber in dem Fall, wie gesagt, Eigenverantwortung wäre meines Erachtens oder auch das Thema Bildung eines der wichtigsten. Bevor wir jetzt zum Goldthema kommen, zum Community-Blog, möchte ich noch ganz kurz das Thema Zinssenkung einbringen. Die EZB hat ja wieder die Zinsen gesenkt. Der Leitzins ist von 2,4% auf 2,15% gesenkt worden. Das ist jetzt wieder eher gut für Häuselbauer. Das heißt, die Kredite werden wahrscheinlich wieder billiger. Ich habe nochmal geschaut, aktuelle Bauzinsen, da gibt es eine Range. 2,75 bis 3,45% ist so gerade die Range. Natürlich bonitätsabhängig, laufzeitabhängig, auch teilweise kapitalabhängig. Was brauche ich wirklich? Ja, das ist schwierig im Internet herauszufinden. Da ist glaube ich, relevant, dass man wirklich zu einer Bank geht und sich ein individuelles Angebot holt. Wenn man jetzt sagt, ich möchte Haus bauen, dann kann man sicher das ein oder andere Prozent noch rausholen oder 0, irgendwas Prozent. Was für die Sparer wieder schlecht ist, ist die Zinssenkung vom Einlagenzins. Die ist jetzt von 2,25 auf 2% gefallen oder gesenkt worden. Das heißt, wir bekommen jetzt weniger Zinsen am Sparkonto. Ein positiver Aspekt noch von dem Ganzen, Ende Juni fällt die KIM-Verordnung. Das war ja das, wo man 20% Eigenkapital, 40% maximal vom monatlichen Nettoeinkommen, was man an Kredit nehmen darf, also an Tilgung bzw. Kreditkosten und maximal 35 Jahre Laufzeit. Aber die Stabilitätsgremium, also das Finanzmarktstabilitätsgremium, gibt aber aus, dass es trotzdem am besten die Banken so beibehalten sollen, eine Empfehlung sozusagen, dass das jetzt komplett wegfällt und wir wieder die alten Zinssachen haben, wie komplett ohne Eigenkapital, egal wie viel monatliches Einkommen, über 35 Jahre Laufzeit, dass das wiederkommt, ist jetzt aktuell meines Erachtens, also ich hätte nichts gefunden dazu, schaut nicht so aus, somit wird vermutlich diese strengere Kreditvergaberichtlinie bleiben. Wir werden sehen, vielleicht wird die eine oder andere Bank wieder ein bisschen das erleichtern, ein bisschen vereinfachen, aber im Großen und Ganzen, wenn jemand Häusel bauen möchte, vergesst nicht aufs Eigenkapital, es wird euch vermutlich den günstigeren Kredit bringen und generell einen Kredit bringen. Also wenn man wirklich bauen möchte, dann wird sich nicht viel ändern. Aber wie gesagt, Ende des Monats, im Juni, fällt diese KIM-Verordnung. Vielleicht kommt bis dorthin noch irgendwas, was wirklich wieder sagt, okay, nein, es wird verlängert oder fällt komplett weg. Bis dato ist aber noch nichts bekannt. Jo, dann gehen wir zu deinem Lieblingsblog, Matthias, zum Community-Blog. Was haben wir denn da heute? Das Thema Gold. Gold anonym kaufen. Oder generell das Thema Gold kaufen. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Du hast da vor kurzem ein einen Beitrag dazu geschrieben und das kommt auch im Video, wenn ich mich nicht recht erinnere. Also was haben wir denn da jetzt für Themen?
Genau, also Community-Blog für alle, die das erste Mal zuhören. Jeder, der uns eine Frage stellt, sei es per E-Mail, in den Kommentaren auf YouTube oder Instagram oder auch im Fragesticker bei einer Story, hat die Möglichkeit, eben seine individuellen Fragen zu stellen und wir beantworten sie dann ausführlicher im Podcast. Also sprich nicht nur in einer kurzen Instagram-Story, sondern wirklich mit ein paar Minuten Redezeit. Und jetzt hat einmal mehr eine Zuhörerin nach dem Goldkauf in Österreich gefragt. Wir haben das Thema schon oft in den YouTube-Kommentaren gehabt, aber auch bei Instagram immer wieder. Und grundsätzlich machen wir ja wenig Inhalte zum Thema Gold, weil bei uns steht ja das Mitverdienen im Vordergrund. Und warum Gold, vor allem jetzt, und das ist eine persönliche Meinung, in meinen Augen, vor allem für Einsteiger beim Investieren, eher gefährlich sein kann, das beantworte ich sofort, nachdem wir jetzt einmal die wichtigsten Punkte für den Goldkauf in Österreich durchgegangen sind. Und das ist im Prinzip ganz simpel. Wo kann ich Gold kaufen? Ich kann es entweder über die Börse handeln, das ist dann Xetra Gold oder Eubax Gold 2. Das ermöglicht mir geringe Spreads und schnelle Handelbarkeit. Ich kann Gold auch per Sparplan bei diversen Brokern, wobei diversen ist falsch, es bietet, glaube ich, nur die Dadat Bank an, einen Goldsparplan, wo ich ab 50 Euro im Monat physisches Gold besparen kann. Oder ich kann Gold auch bei einem Edelmetallhändler kaufen, in Österreich, Filoro, Goldvorsorge und so weiter. Und das Besondere hier, wenn ich Gold physisch kaufe, ist, dass es bis 10.000 Euro komplett anonym abläuft. Das heißt, wenn ich dort bar bezahle und maximal eben 10.000 Euro in Gold kaufe, werden keine Daten erhoben. Das ist eine hohe Grenze in Österreich. In Deutschland ist es, glaube ich, nur 1.900, also in Deutschland ist die Grenze, glaube ich, bei 2.000 Euro. Ja, und somit ist es quasi für viele Leute so ein bisschen, ist Österreich ein Eldorado für das Goldkaufen. Und Gold hat halt auch den Vorteil, nach einem Jahr Haltedauer ist das Ganze kästfrei. Somit, wenn ich heute was kaufe und es theoretisch nach 12 Monaten verkaufe und der Kurs ist gestiegen, habe ich am Ende des Tages einen Gewinn gemacht, ist quasi steuerfrei. Warum ist es steuerfrei? Weil es von dieser, ich glaube, das heißt Spekulations, es ist ein Spekulationsobjekt per Gesetz und deswegen ist es eben nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei. Das sind so im Prinzip die wichtigsten Sachen. Und da kommen wir auch dann gleich schon zu den Themen, die wichtig sind zu beachten. Wenn ich Gold physisch kaufe bei einem Händler, zahle ich in der Regel hohe Spreads. Das heißt, die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis ist beim Händler in der Regel etwas höher. Und es kann natürlich auch immer sein, dass dann noch selbst 1-2% obendrauf geschlagen werden. Also so Spreads oder sag mal eher die Differenz zum tatsächlichen aktuellen Goldkurs kann schon zwischen 7-10% liegen. Und das musst du mal reinholen mit Rendite. Und in meinen Augen, meine persönliche Meinung, ist Gold ein reines Spekulationsobjekt auf einen steigenden Preis von einem Gut, das begrenzt ist auf dieser Welt. Punkt. Gold trägt null zur Wertschöpfung bei. Gold schafft null Arbeitsplätze, zumindest nur der Rohstoff alleine, wenn der jetzt herumliegt. Und Gold schüttet auch keine Dividenden oder Zinsen aus. Und genau das ist der Grund, warum ich persönlich, vor allem Einsteigern, die häufig dann fragen, ja, aber sollte man jetzt nicht in Gold investieren, weil es ist ja gut, oft sage, lass das mal außen vor. Weil es geht beim Investieren nicht um die Spekulation auf den Preis, und das ist, was Gold in aller Regel suggeriert, der Preis ist gerade gut und deswegen kaufe ich, sondern beim Investieren geht es ums Mitverdienen. Es geht um Unternehmen, es geht um Wertschöpfung, es geht um Arbeitsplätze, die geschaffen werden. Es geht darum, ein Unternehmen zu begleiten, das sich für Innovation einsetzt, das in Forschung und Entwicklung investiert, das eben in meiner Region Arbeitsplätze schafft oder coole Produkte herstellt, Apple zum Beispiel. Daran mitzuverdienen, am Erfolg der Firma, Dividenden zu bekommen, eine Ausschüttung vom Unternehmen zu bekommen, weil das Unternehmen gute Gewinne macht, das ist Mitverdienen, das ist Investieren, darum geht es, diesen langfristigen Gedanken. Und diesen langfristigen Gedanken, den muss man sich einmal antrainieren. Muss man sich antrainieren mit Sparplänen, den muss man sich antrainieren, indem man Wissen aufbaut, indem man Podcast hört. Und den muss man wirklich in der DNA haben. Und wenn ich jetzt aber von Anfang an sagen würde, ah nein, Gold, das taugt mir, dann bin ich komplett in einer anderen mentalen Spur. Dann bin ich zu 100% im spekulativen Bereich. Zu 100% ist für mich dann nur relevant, wohin geht der Preis, rauf oder runter? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt? War gestern ein guter Zeitpunkt? Hätte ich lieber vorgestern kaufen sollen oder sollte ich lieber warten? Das sind die Gedanken, die ich im Kopf habe, wenn ich in Gold investiere, unter Anführungszeichen investiere. Das sind die Gedanken, die ich habe, wenn ich in Gold spekuliere. Weil wenn ich in Aktien investiere, wenn ich in ETFs investiere, dann denke ich mir natürlich, ich möchte weltweit breit gestreut veranlagt, dass ich an der Wertschöpfung, an der globalen Wertschöpfung mitverdiene, meinen Anteil bekomme. Und bei Gold ist das eben definitiv nicht der Fall. Hier spekulierst du definitiv auf den steigenden Preis, weil sonst hast du ja nichts außer den steigenden Preis und ein nettes Edelmetall.
Das heißt, wenn ich es richtig raushöre, du hast kein Gold.
Ah, doch, natürlich. Ich habe ein bisschen ein Gold. Also, und das ist wieder der Punkt. Ich habe ein bisschen ein Gold, im Prozent, wahrscheinlich unter 1% vom Gesamtvermögen. Und da kann jetzt jeder so viel haben, wie er möchte. Also viele sagen auch, ja, 10% Gold. Ich glaube, Vermögensverwalter sprechen häufig von so 10% Gold, die man haben sollte. Aber ich habe das Gold erst gehabt, nachdem ich einmal so eine große Basis an einem globalen ETF-Portfolio, ETF- und Fondsportfolio aufgebaut hatte. Das heißt, ich habe zuerst einmal 50.000 in breit gestreute Produkte gehabt und mir dann ein Tausender in Gold geholt. Und das ist der Unterschied. Ich habe zuerst meine Hausübungen gemacht am Welt des Investierens, in der Welt des Mitverdienens und habe dann gesehen, oh, diese Goldmünze, diese spezielle Goldmünze, das schaut aber nett aus, die hole ich mir mal. Und natürlich, der Preis, oder was heißt natürlich, und zufällig ist der Preis gestiegen. Also die Münze ist heute mehr wert als damals, als ich sie mir gekauft habe. Aber es hätte auch genauso gut anders laufen können. Und das hat nichts mit Mitverdienen zu tun. Also die liegt einfach nur blöd im Tresor herum.
Das stimmt, also stimme ich dir vollkommen zu und da würde ich gerne mal kurz einhaken, damit wir das Thema oder den Inhalt noch ein bisschen tiefer machen. Die Frage ist ja oft, Münzen oder Barren? So, was ist jetzt der Unterschied? Naja, okay, bei Münzen ist man mal auf jeden Fall ein bisschen flexibler, weil es gibt eine kleinere Stückelung. Du hast nicht den Barren da liegen, mit dem du irgendwie tauschen oder irgendwas machen kannst. Das heißt, du kannst die später, wenn du sagst, du hast Münzen, leichter verkaufen. Mein Goldbestand, ich habe auch nicht sehr viel, ist auch in Münzen. Aber, was gut sein könnte bei Münzen, aber von dem darf man niemals ausgehen, wenn man eine seltene Goldmünze hat oder irgendeine, die vielleicht irgendwie wirklich speziell ist, dann kann es sein, dass man auch einen Sammlerwert bekommt. Aber von dem darf man halt nicht ausgehen. Das heißt, man kann die Münze vielleicht den Goldpreis plus vielleicht einen gewissen Sammlerwert noch drauf verkaufen, was aber nicht fix ist. Bei Goldmünzen muss man aufpassen, die sind teurer beim Einkauf aufgrund der Prägekosten. Das heißt, da ist ja immer ein Symbol drauf, das wird geprägt und je kleiner die Stückelung ist oder je kleiner das Stück ist, desto teurer sind die Prägekosten, weil man natürlich
was draufdrucken muss.
Genau, aufdrucken muss. Und das ist bei kleineren Stücken ist das natürlich schwieriger, beziehungsweise muss man es öfter drucken, dass man halt die Größe hat. Ist für Einsteiger, wie wir schon gesagt haben, wahrscheinlich nicht unbedingt das optimale Investment, weil du gesagt hast, man verdient nicht mit. Barren sind günstiger pro Gramm, weil auch die Prägekosten geringer sind, das mehr reiner Goldwert, kann man sagen, ist halt idealer für größere Summen, für einfach längerfristige Aufbewahrung, aber da braucht man natürlich auch mehr Platz, ne? Und man ist auch weniger flexibel, sag mal 100 Gramm Barren, 10 Gramm Barren, zum Abbrechen gibt's das auch, 1 Kilo Barren, die sind halt einfach nicht so teilbar. Die kannst du nicht einfach nur mit durchschneiden oder einfach so beim Markt vielleicht verwenden oder damals verwenden können, wie eine Münze. Eine Münze ist halt einfach für den Zahlungsverkehr relevanter, quasi immer schon, als ein Barren. Ne? Also Münzen, Barren, der Unterschied. Was man natürlich nie vergessen darf bei physischem Gold, ist die Lagerung. So, wie lagere ich das jetzt? Zu Hause im Tresor ist bequem, aber natürlich ist ein gewisses Diebstahlrisiko. In dem Fall würde ich jetzt gleich wieder die polizeiliche Sicht mitnehmen. Neffentrick oder falscher Polizistentrick. Das ist ein übliches Vorgehen. Die angeblich falschen Polizisten rufen dich an, meistens bei älteren Personen, wo man davon ausgeht, dass die vielleicht Schmuck oder Gold oder so zu Hause haben, rufen an und sagen, ich bin Enkel oder ich bin ein Polizist, es war ein Einbruch, wir müssen prüfen, ob dein Gold, ob deine Wertgegenstände genauso betroffen sind, ob die vielleicht ausgetauscht worden sind etc. Wir müssen die prüfen, dafür müssen wir die abholen. So, viele Leute glauben das dann leider auch, übergeben die Goldbarren, die zu Hause liegen, die Goldmünzen und das Gold ist natürlich weg. Deswegen immer auch bedenken, das Diebstahlrisiko, das Betrugsrisiko, wenn man es zu Hause lagert, schwimmt auch immer mit. So, die andere Variante ist das Bankschließfach. Natürlich ist es dort sicher, aber du hast Kosten und eingeschränkten Zugang. Du kannst nicht 24/7 dorthin und schauen, ob das Gold noch drin ist. Und du musst darauf vertrauen, dass das im Bankschließfach drin ist. Ja, wird in den meisten Fällen so sein, brauchen wir nicht drüber reden, aber du hast natürlich laufende Kosten, meistens Gewicht oder Wert abhängig und die zahlst du dann auch monatlich oder jährlich. Ja, am Ende des Tages, es gibt die ein oder anderen Vorteile, es gibt die 12 Monate Kästfreiheit, das haben wir eh schon besprochen, unter 10.000 Euro anonym einkaufen, aber für den Start auch meine Meinung nicht unbedingt das beste Spekulationsobjekt, weil in dem Fall ist es wirklich ein Spekulationsobjekt, weil du hast ja nichts da, das Thema Mitverdienen hat der Matthias schon angesprochen, du hast ja per se ein Wert, ein Rohstoff bei dir zu Hause liegen oder wo auch immer und der einfach liegt und wenn der Kurs steigt, gut, wenn er nicht steigt, nicht so gut, weil am Ende des Tages verdient der für dich keinen Cent, weil es keine Wertschöpfung hat. Ja.
Ein Kilo Gold kostet übrigens gerade knapp 94.000 Euro und ein Kilo Gold ist auch deutlich kleiner, als jetzt der ein oder andere vermuten würde. Nichtsdestotrotz, bei einem Ding, das knapp 94.000 Euro an Wert hat, das legt man, so wie der Philipp gesagt hat, eher noch in einen Tresor. Selbst wenn es weniger ist als ein Kilo Gold, wird man eher noch einen Tresor daheim haben. Der ist dann im besten Fall irgendwo in der Wand eingebaut oder gut versteckt. Sprich, da kommen Kosten auf mich zu, da kommt ein Aufwand auf mich zu. Und einfach nur, damit ich meine ersten 1, 2, 300 Euro da jetzt investieren tue und ich sage, ich möchte Gold kaufen, da gibt's halt definitiv bessere Sachen in unseren Augen, wo man eben dieses Investieren als Gewohnheit, Investieren im Sinne von Mitverdienen im Alltag, sich angewöhnen kann. Und genau das ist ja langfristig gesehen das Wertvolle, dieses Mindset zu entwickeln, für die langfristige Geldanlage am Kapitalmarkt, an dem Mitverdienen, an Unternehmen seinen Anteil bekommen. Und Philipp, jetzt, wo ich so über Mitverdienen spreche, wir sind in diesem Podcast noch eine Antwort schuldig. Ist mir gerade aufgefallen.
Welche Antwort sind wir noch schuldig?
Den Dividenden-Scam.
Tatsächlich, du sagst es ja. Dann gehen wir gleich da weiter, bevor wir zu den Schlussworten kommen. Dividenden-Scam,
Matthias. Hast du noch was zum Thema Gold, was zum Erzählen oder war es das auch?
Nein, das Thema Gold ist meines Erachtens abgehandelt. Ich hoffe, wir haben die Frage für die Judith erklären können. Danke für diese Frage und ich glaube, dass das für den einen oder anderen sicher auch relevant war und ist. Ja, wie gesagt, gerne Fragen schicken und dann gehen wir weiter zum Thema Dividenden-Scam. Also ich bin schon gespannt, was du mir damit sagen willst, weil ich kann jetzt zu 100% nichts drunter vorstellen, gleich mal.
Also Judith, der echte Name ist natürlich der Redaktion bekannt. Grüße gehen raus. Und wir gehen weiter mit dem Thema Dividenden-Scam. Warum Dividenden-Scam? Naja, unter einem Kommentar auf Instagram habe ich mal wieder gelesen, schönes Clickbait. Und dann habe ich mir gedacht, absolut richtig. Und danke vor allem für das Lob, weil guter Clickbait heißt heutzutage große Reichweite. Wenn man sich die Titel, die Headlines von diversen Magazinen, YouTube-Videos oder Instagram-Inhalten anschaut, dann kommt man immer öfter drauf, dass die Hook am Anfang oder der Titel eines Videos ein enormer Clickbait-Titel ist. Also diese 5 Aktien solltest du 2025 unbedingt im Depot haben. Oder wer jetzt diesen Fehler macht, verliert 100% seines Geldes. Also solche aggressiven Titel. Und diese Titel muss man heutzutage nutzen, um Reichweite zu bekommen. Weil wenn man das nicht machen würde, würde der Instagram-Algorithmus nicht ansprechen. Also würden auch die Leute nicht aktiviert werden, sagt man so schön. Und das Thema Dividende ist ja jetzt gerade sehr heiß. Und auch wir produzieren gerade noch sehr viele Inhalte rund um Dividende. Warum? Es bringt Klicks. Leute lieben Dividende. Also bekommen Leute Dividende. Ganz einfach. Das ist so, wie es läuft. Wenn eine Nachfrage da ist nach einem gewissen Thema, wird das behandelt. Und am Ende der Dividendensaison oder im Herbst wird ein Video kommen von uns, wo es darum geht, warum das Thema Dividende vielleicht ja ein bisschen überbewertet ist von den ein oder anderen Leuten und warum quasi die Dividende ein kleiner Scam ist. Und natürlich ist uns bewusst, die Dividende ist alles andere als ein Scam. Die Dividende ist ja quasi ein Genuss für den Aktionär, für den Firmenanteilsinhaber. Aber nur zum besseren Verständnis, warum ich das jetzt so sage und warum mir das wichtig war, dass wir das in dem Podcast noch aufnehmen. weil eben jetzt gerade noch die Dividendensaison hochläuft und quasi viele Leute sich fragen, soll ich jetzt noch vor dem Extrakt die Aktie kaufen, ja oder nein? Das Statement vorab. Es ist komplett egal, ob du eine Dividende erhältst oder einen Anteil von deinen Wertpapieren verkaufst. Am Ende hast du dasselbe Vermögen auf beiden Seiten, ob du die Dividende erhältst oder einen Anteil verkaufst. Dafür ein Beispiel. Stell dir vor, du besitzt eine Aktie von Firma X, die heute 100 Euro wert ist. Firma X zahlt dir jetzt 5 Euro Dividende aus. Das bedeutet, du bekommst 5 Euro aufs Konto und der Aktienkurs fällt dann nachher auf 95 Euro, weil das Unternehmen hat ja die 5 Euro an dich ausbezahlt. Alternativ könntest du jetzt statt der Dividende einfach Aktien in Wert von 5 Euro verkaufen. Also stell dir vor, 100 Euro, aber du bekommst, diese Aktie schüttet keine Dividende aus, sondern du verkaufst 5 Euro. Dann hast du danach ebenfalls 5 Euro in der Hand und dein Aktienbestand ist entsprechend kleiner, also der Wert deiner Restaktien. In beiden Fällen hast du aber jetzt genau den gleichen Wert, 5 Euro in Cash und den Gegenwert von 95 Euro in Aktien. Das heißt, für die Rendite grundsätzlich komplett egal, ob du eine Dividende bekommst oder ob du einen Teil deiner Aktien verkaufst. So, und jetzt geht quasi mein Gedankenexperiment weiter, weil jetzt wird ja die Folgefrage sein von dir vielleicht. Aber wenn ich jetzt 5 Euro meiner Aktien verkaufe, dann habe ich ja weniger Aktien und profitiere nicht mehr so stark von eventuellen Kurssteigerungen. Naja, du hast jetzt also zwei Möglichkeiten, um diese 5 Euro rauszuholen. Wir haben einerseits die Dividende und die Aktien verkaufen. Und ja, wenn du Aktien verkaufst, hast du danach weniger Anteile. Und damit ist doch dein Anteil an zukünftigen Kursgewinn tatsächlich kleiner. Aber schauen wir uns jetzt die andere Seite an. Nämlich die Seite, wenn du eine Dividende bekommst. Weil auch da fällt der Kurs um genau diesen Dividendenbetrag. Also auch um genau diese 5 Euro. Das heißt, deine Aktien sind auch dann weniger wert. Also du hast zwar alle deine Anteile behalten, aber der Wert deiner Aktien ist gesunken, also ganz genau, als hättest du verkauft. Und in beiden Fällen hast du nun denselben Gesamtwert, also den Bargeldbetrag, entweder aus Dividende oder eben Verkauf, plus den Wert deiner verbleibenden Aktien. Und das ist jetzt eben ganz schön zu betrachten, weil es ist für den langfristigen Vermögensaufbau komplett egal, ob du es Version 1 oder 2 machst, weil wenn das Unternehmen dann weiterhin wächst und die Aktie im Kurs steigt, dann profitieren deine verbleibenden Aktien ja vom Kursanstieg. Und der Unterschied ist, dass du bei der Dividende das Geld zwischendurch bekommst, während du beim Aktienverkauf selbst entscheidest, wann du dir das Geld entnimmst. Also langfristig gesehen macht's null Unterschied, ob du den Gewinn als Dividende bekommst oder durch den Verkauf von Anteilen. Beide Wege geben dir also dieselbe Möglichkeit, Wert aus deiner Investition herauszuziehen. Und das ist das Entscheidende. Jede Dividendenzahlung macht dein Portfolio kleiner. Du wirst ärmer, wenn du Dividende bekommst. Und das Ganze hat man jetzt auch sehr schön gesehen bei der OMV. Die hat ja kürzlich eine sehr hohe Dividende bezahlt. Wenn man sich anschaut, wo die Aktie notiert ist, bevor die Dividende ausgeschüttet wurde, da war sie irgendwo bei, ich mache mir jetzt spontan schnell auf, da
46, war die Aktie, glaube ich, 45, 46.
48 sogar, habe ich da jetzt gerade offen. Und nach der Dividendenzahlung natürlich um die gut 10% runter, die ja die Ausschüttung betragen hat. Und das dann notieren wir jetzt auf 43. Das heißt, auch ein eventueller Kursgewinn ist jetzt quasi weg, weil den hast du ja ausgeschüttet bekommen. Und ich bin jetzt mit meiner Position zum Beispiel wieder fast plus minus null. Ich bin jetzt quasi erst neu mal eingestiegen während diesem Crash. Aber auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte, ist eben, dein Kursgewinn ist quasi über die Dividende zu dir geflossen. Du wurdest ärmer im Prinzip. Und erst wenn du jetzt diese Dividende reinvestierst, erst dann sicherst du dir quasi Vermögenserhalt. Oder schaust du für dich, dass du nicht ärmer wirst, sondern dass du weiterhin voll investiert bleibst. Wenn du die Dividende aber nimmst und dann verkonsumierst, dann beschneidest du dich bei deinen Investments. Das sind so zwei Parameter, die es eben zu beachten gibt. Und ja, deswegen auch die reißerische Headline zum Start, Dividenden-Scam. Und das wird, wie gesagt, in einem YouTube-Video in der Zukunft im Herbst dann mehr thematisiert, wenn das Thema Dividende genug durch die als wenn das Thema Dividende wie eine Sau durchs Dorf getrieben wurde, um jetzt auch beim das Sprichwort vom letzten Podcast noch einmal aufzunehmen.
Spannende Sichtweise. Und dann kommen wir eigentlich zum Schluss. Also was sollt ihr am besten aus dieser Folge mitnehmen? Crash wird es immer geben. Das ist einmal ganz klar. Das wird es immer geben. Das hat es ja immer gegeben. Und am Ende des Tages wird man nie den richtigen Punkt erwischen. Somit am besten wahrscheinlich investiert bleiben. Also so machen wir es. Dann das Thema Gold. Gold ist kein Mitverdiener, so wie es der Matthias gesagt hat. Gold liegt rum und macht nichts auf gut Deutsch. Wahrscheinlich ist es nicht unbedingt relevant für den Einsteiger. Zuerst die Hausaufgaben machen, zuerst den Grundstock am besten mit Aktien oder kostengünstigen Fonds oder ETFs eben aufbauen und dann nach weiteren Assets suchen. Die Zinsen wurden wieder gesenkt. Sparzinsen insbesondere für die Sparer relevant, liegen wieder bei 2% von 2,25% kommend. Und der Einlagenzins, nicht der Einlagenzins, sondern der Leitzins auf 2,15, was für die Häuselbauer wieder Apple vorteilhafter sein könnte, wird. Ja, BYD-Absturz, keine Sorge, das war aufgrund von einem Aktiensplit, nicht Split, weil es ist der Bananensplit, ist kein Wertverlust, es ist alles gleich geblieben, es schaut nur optisch ein bisschen schlimm aus. Ja, ich weiß gar nicht, wie es heute ausschaut, aber wir werden dann mal reinschauen, wahrscheinlich ungefähr gleich. Ja. Elon Musk versus Trump, Streit auf der Weltbühne. Wir werden sehen, was passiert. Keiner hat eine Glaskugel. Auch wir können es nicht beeinflussen. Wir werden es nicht beeinflussen. Wir schauen, was so weiter passiert. Aber nachdem Elon Musk schon wieder zurückgerudert ist mit seinen Aussagen und auch anscheinend auf der Trump-Seite, werden sie sich sicher irgendwie wieder einigen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Wir werden es weiter beobachten. Und ein guter Punkt: anscheinend hat sich die USA und China irgendwie geeinigt oder es ist vielleicht eine Einigung bald im Raum. Wir werden sehen. Auch das können wir nicht beeinflussen und wir werden einfach mitschwimmen auf der Welt. Und das geht halt nur, wenn man investiert und wenn man unseren Podcast hört. Und deswegen gerne, oder wir freuen uns immer, wenn ihr uns 5 Sterne dafür gebt, wenn ihr uns Kommentare da lasst, wenn ihr uns Fragen stellt, die wir dann für die breite Masse wieder mitnehmen können. In diesem Sinne, wenn du, Matthias, nichts mehr hast, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Herzlichen Dank, Matthias, für deine Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Und auch ein herzliches Dank für BYD, die schon seit über 7% seit dem Split gestiegen sind.
Ciao.